MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des MENA-Talk. Mein Name ist Jasmina Remy, Redakteurin bei MENA-Watch, und wir sprechen heute mit Seran Artis, Juristin, Autorin und Frauenrechtlerin, die kaum wie eine andere für einen liberalen, aufgeklärten Islam und für die Verteidigung von Frauenrechten steht. Und genau darum soll es heute auch gehen. Seran, schön, dass du da bist. Wir haben uns heute aufs Du verständigt in dem Gespräch, und du bist in Istanbul geboren und seit deiner Kindheit in Berlin. Warst lange als Anwältin für Familien- und Strafrecht tätig und engagierst dich dementsprechend auch seit Jahrzehnten schon für Frauen und Migrantinnen. Welche Erfahrungen haben denn am meisten dazu beigetragen und dich zur der Frauenrechtlerin gemacht, als die man dich kennt?
Ja, liebe Jasmin, zunächst erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, jetzt hier mit dir zu sprechen und ja, die Anfrage. Nun, was hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin? Ganz sicher natürlich persönliche Erfahrungen und Entscheidungen in meinem Leben, die aber bereits schon in der Kindheit begonnen haben. Also ich habe sehr früh als Kind, Tochter von einer Türkin und einem Kurden, Schwester von drei Brüdern und einer Schwester, habe ich sehr schnell gemerkt, dass wir durchaus in sehr patriarchalen Verhältnissen aufwachsen und leben. Und dass diese patriarchalen Verhältnisse am Ende des Tages mich so geprägt haben, dass ich Widerstand angefangen habe zu leisten und so nicht leben wollte. Also ich habe wirklich sehr früh als Kind das schon erkannt, als Teenager schon angefangen, auch stärker zu rebellieren. Und mit noch nicht mal 18 Jahren, also drei Monate vor Volljährigkeit, bin ich von zu Hause abgehauen, weil ich nicht in diesen patriarchalen Verhältnissen leben wollte. Und so war ich eigentlich recht früh eine Feministin.
Du hast ja auch aufgrund deiner Haltung in der Öffentlichkeit unter massiven Androhungen und Bedrohungen gelitten, hast sogar deine Anwaltszulassung zurückgegeben, hast aber nie aufgehört, politisch aktiv zu sein. Wie ist es denn dazu gekommen? Magst du vielleicht ganz kurz was zum Hintergrund erzählen?
Ja, das erzähle ich sehr gerne. Das war im Jahre 2006, als ich wirklich aufgrund von Drohungen und den Belastungen, die ich da erlebt habe, meine Zulassung zurückgegeben und meine Kanzlei geschlossen habe. Also das war eine sehr dramatische Zeit. Und der Hintergrund dafür war, dass ich 2003 angefangen hatte, mich für den eigenen Straftatbestand Zwangsheirat einzusetzen. Und mein Einsatz für einen eigenen Straftatbestand drei Jahre lang verteidigt habe und erklärt habe. Und in dieser Zeit wurde ich leider von sehr vielen Seiten beleidigt, bedroht und innerhalb dieser Diskussion auch sehr unter der Gürtellinie eben auch von vielen Seiten kritisiert. Und zwar von der Türkei, über türkische Medien, aber auch von linksgrünen Sozialdemokraten, dass ich Migranten kriminalisieren würde, dann islamfeindlich sei, etc. und etc. Und das hat dann aber nach drei Jahren wirklich eine Dimension angenommen, dass ich gesagt habe, also ich halte das hier nicht mehr aus. Und genau in dieser Zeit wurde ich auch nach einem Scheidungstermin im Familiengericht von dem Ehemann einer Mandantin angegriffen. Und das war dann so am Ende tatsächlich dann so der Tropfen, der bei mir eben tatsächlich das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Ich war psychisch und kraftmäßig gar nicht mehr in der Lage und habe gesagt, okay, ich kann diese Arbeit nicht mehr machen. Ich höre auch auf, als Anwältin zu arbeiten. Ich gebe auf, weil es machte für mich alles keinen Sinn mehr. Und in dieser Zeit hat dann aber 2006 das Landeskriminalamt Berlin mir Personenschutz angeboten. Dann habe ich meine politische Arbeit, mein Autorin-Dasein auch wieder aufgenommen nach einer Weile. Aber seither, seit 2006, kann ich eigentlich gar nicht mehr richtig als Anwältin arbeiten. Ich kann nicht ein Büro eröffnen, wo mein Name draußen als Schild steht, weil Menschen immer wieder kommen, die mich...
Du brauchst auch immer noch Personenschutz, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Ja, ich lebe tatsächlich seit 2006 mal mehr, mal weniger streng unter Personenschutz, also durchgehend unter Personenschutz. Aber die Gefährdungsstufen haben sich zwischendurch immer mal verändert. Das hing davon ab, ob ich sehr aktiv war oder ob ich mich zurückgezogen habe. Und ich habe mich vor allem auch nach dem Buch Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, welches ich geschrieben habe und 2009 erschienen ist, zwei Jahre richtig zurückgezogen, weil nach diesem Buch habe ich dann erst recht nochmal wieder eine verstärkte Bedrohungslage gehabt, die ich psychisch nicht ausgehalten habe. Und jetzt kann ich sagen, dass ich seit 2017 nochmal in einer Bedrohungssteigerung bin, weil ich die Moschee eröffnet habe 2017. Dies wiederum zum einen dazu geführt hat, dass ja meine Arbeit dann ganz konsequent auch in die Moscheearbeit eingeht. Gleichzeitig ist die Bedrohungslage wieder gestiegen. Also am Ende des Tages kann ich dir sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr wirklich, was ich machen soll, auch wenn ich mich zurückziehe. Die Leute lassen mich nicht in Ruhe. Ich habe 2 Jahre lang Häuser verwaltet und wollte mich gar nicht mehr mit all diesen Themen beschäftigen, so wie Konstantin Schreiber das gemacht hat. Ja, der sagte, ich mache nichts mehr zum Islam und jetzt auch wieder da ist. Glücklicherweise und Gott sei Dank war das bei mir auch, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das nicht mehr. Aber die Leute haben nicht aufgehört, mich zu bedrohen. Die haben gesagt, also ja, also trotzdem werden wir dir die Zunge rausschneiden, wenn du irgendwas zu Erdogan sagst, obwohl ich nichts mehr gesagt hatte. Ja, also leider Gottes haben diese Leute eine bestimmte Agenda und wie du weißt, wie in dem Fall von Salman Rushdie, haben sie auch ein Gedächtnis, ein langes Gedächtnis und wenn es so ist, dass sie sogar auf den Menschen warten, der den Angriff macht, der noch nicht geboren wurde, also es ist wirklich eine sehr schwierige Situation für Menschen wie uns.
Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern ganz kurz nochmal erzählen, wie jetzt gerade dein beruflicher Alltag aussieht. Also du bist ja auf jeden Fall schon Autorin, das wissen wir. Du hast eine Moschee eröffnet. Nur ganz kurz als Einordnung, als Hintergrund, was machst du gerade?
Ja, also meine berufliche Situation ist aktuell so, dass ich die Geschäftsführerin von der Ibn Rushd Goethe-Moschee bin und dort die Moschee leite, gleichzeitig aber auch als Imamin hin und wieder fungiere. Das bedeutet, dass ich predige und dass ich diese Moschee eben auch theologisch begleite. Und dann bin ich immer wieder in verschiedenen Projekten auch für die Moschee aktiv. Dann bin ich Geschäftsführerin und Gründerin des Menisi Dikush Bildungs- und Sozialwerks. Da haben wir aktuell ein ganz tolles Projekt, das Demokratiemobil. Und da bin ich mit Projektleiterin, also ich bin die Projektleiterin und habe noch eine Co-Projektleiterin. Damit machen wir Bildungsarbeit, Demokratiebildungsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen und Bildungseinrichtungen. Und ja, dann nebenher haben wir aktuell auch die Akzeptanzkampagne Vielfalt im Islam gestartet. Das ist ein Projekt, das beide Unternehmen, beide NGOs verbindet, das Bildungswerk und die Moschee. Also auch als Autorin bin ich viel unterwegs. Ich mache nach wie vor Lesungen oder ich halte Vorträge. Gerade gestern war ich wieder bei einer Veranstaltung hier in der Nähe von Berlin, in Templin, und habe nachdem wir einen Film geschaut haben, den Film Girls and Gods über Frauen in den Religionen, war ich dann auf dem Podium. Also solche Panels und Podien, ja, mache ich auch nach wie vor. Also so sieht mein beruflicher Alltag gerade aus. Aber kommen wir zurück zur Juristin und zur Anwältin. Es ist nicht so, dass ich diesen Teil in mir, den ich sehr, sehr liebe, ganz aufgegeben habe. Ich mache regelmäßig in einem Frauencafé in Berlin-Neukölln Beratungsarbeit. Das heißt, ich gebe da eine Art Rechtsberatung, also nicht als Anwältin, aber ich berate Frauen auch in ihren rechtlichen Fragen und erkläre ihnen dann, wie die Situation ist und empfehle ihnen dann, zu welcher Anwältin oder zu welchem Anwalt, also Fachgebiet, sie mit dieser Sache gehen sollten oder müssten. Das heißt, die Arbeit an der Basis mache ich nach wie vor. Insofern weiß ich, wie es Menschen geht an der Basis.
Aber das ist auch eine gute Überleitung. Weswegen wir dich heute eingeladen haben, ist insbesondere das Thema Geschlechterapartheid im Hintergrund mit dem Iran und mit Afghanistan. Das hatten wir ja im Vorfeld schon mal kurz angesprochen. Kannst du ganz kurz erklären, was das Wort Geschlechterapartheid bedeutet, auch im Zusammenhang mit islamistischen Milieus in Europa? Wie wird dieser Begriff definiert, damit man sich was darunter vorstellen kann?
Ja, also Geschlechterapartheid benutzen wir, um zu beschreiben, dass es Menschen gibt, die eine Gesellschaft zunächst einmal binär aufteilen in Männer und Frauen, männlich und weiblich, dass also zumindest tatsächlich in deren Köpfen nur diese 2 Geschlechter existieren und dass diese 2 Geschlechter jeweils in ihren eigenen zugeordneten Welten eine Existenzberechtigung haben. Das heißt, Männern wird eine bestimmte Öffentlichkeit, ein bestimmtes Leben, ein bestimmter Raum zugewiesen. Das ist der Raum in der Öffentlichkeit, das ist der Raum, der aktiv nach außen auch wirkt. Und Frauen wird der geschlossene, der kontrollierte Innenraum zugewiesen. Man kann das richtig in Räume aufteilen. Das ist das eine, dass Männer das Recht haben, in der Gesellschaft aktiv zu sein, zu agieren und ja die Freiheiten auch genießen, die eine Öffentlichkeit bedeutet. Und Frauen, und so sieht man das ja sehr deutlich in Afghanistan und im Iran gerade sehr deutlich, dass Frauen in der Öffentlichkeit vor allem verschleiert, verhüllt sein sollen und gar nicht in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, dass sie in die Innenräume verbannt werden. Und das ist erstmal physisch die Beschreibung für die Geschlechterapartheid. Und dann geht es darum, dass Geschlechterrollen zugewiesen werden, wie Menschen sich als Männer oder Frauen begreifen. Frauen sind den Männern untergeordnet, sie sind Männern gegenüber diskriminiert, sie dürfen nicht alle Berufe ausüben. Es ist eine sehr patriarchale, sehr archaisch-patriarchale Gesellschaftsform, die von oben nach unten über Männer verteilt, nach unten nimmt Frauen auch nicht nur diskriminiert und unterdrückt, sondern auch darüber entscheidet, wer ein Lebensrecht hat und nicht nur, wie sie sich kleiden, sondern auch, wen sie heiraten und wie über ihren Körper entschieden wird. Vor allem. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Frauen im Grunde genommen die Menschenwürde und Menschenrechte, die universellen Menschenrechte versagt bleiben, ihnen nicht zustehen und Räume geschaffen werden, oder wenn Männer und Frauen zusammenkommen, Räume geschaffen werden, dass unbedingt die Geschlechter getrennt sind. Also Frauen in einem Raum und Männer in einem anderen Raum sitzen. Auch in privaten Räumen ist das sehr oft oder in Cafés, Restaurants, im öffentlichen Raum. Sowieso, wenn gefeiert wird, Hochzeit, Geburtstage, werden ja eher selten unter diesen Leuten gefeiert, aber Hochzeiten, dann haben wir es da mit Geschlechtertrennung zu tun. Schulen und sonstige Einrichtungen eben auch, dass Männer und Frauen nicht zusammensitzen, nicht in der U-Bahn im selben Abteil fahren, wie wir das vom Iran kennen. Ja, und so weiter.
Welche zentralen Mechanismen der Geschlechterapartheid kann man sich denn in der Islamischen Republik Iran anschauen? Also wie hat sich das auch die letzten Jahre entwickelt, auch seit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung?
Nun, der Iran ist tatsächlich eins der schlimmsten Beispiele, wo wir uns vor Augen führen können, wohin Geschlechterapartheid führt. Frauen werden aus dem aktiven öffentlichen Leben absolut verbannt unter einen schwarzen Chador und erstmal in ihrer individuellen Persönlichkeitsentwicklung eingeschränkt. Sie dürfen sich nicht kleiden, wie sie wollen. Sie dürfen nicht Berufe erreichen, auch wenn sie studieren, nicht die Berufe ausüben, die sie wollen. Und demzufolge haben wir es mit gesellschaftlichem Leben, kulturellem Leben, auch wirtschaftlichem Leben zu tun, wo die Männermacht sozusagen auch immer wieder nur sichtbar wird und ihr Gesicht zeigt. Frauen dürfen nicht Sängerin werden, Schauspielerin werden und entsprechend agieren. Also das sind Verhältnisse, die sich viele westliche Länder nicht mehr vorstellen können, weil das nicht, also Menschen zurückversetzt ins Mittelalter, wo auch in anderen Ländern Frauen nicht auf die Bühne durften oder nicht singen durften, weil sie mit ihrer Stimme Männer reizen, sozusagen sexualisieren. Und das ist ja das Hauptmotiv und das ist auch das Hauptproblem, was wir haben bei der Geschlechterapartheid, dass Frauen explizit mit ihrem Körper 100% sexualisiert werden. Das heißt, Frauen werden gesehen als Sexualobjekte, die Männer beunruhigen, die Männer sexuell so stark beeinflussen und Männer so stark sexuell reizen, dass sie sich weder auf Religion noch auf Geschäft noch auf ihr Leben konzentrieren können.
Ist dabei auch die zentrale Rolle des Kopftuchsystems zu nennen? Verschleiert man Frauen explizit deshalb oder hat es noch mehr Hintergründe?
Nun, wenn man gerade sich die Verschleierung anschaut oder das Kopftuch, im Kopftuch Islam, dann wissen wir, dass zu Beginn des Islams, zur Entstehungsgeschichte des Islams gehört, dass den Frauen gesagt wurde, die muslimischen Frauen, die gläubigen Frauen dürfen sich verhüllen, sie sollen sich verhüllen, damit sie geschützt werden, im Gegensatz zu den als freie Frauen, unfreien Frauen, die Sklavinnen, die Prostituierten, die Sexarbeiterinnen. Sie sollten sichtbar erkennbar sein. Und erkennbar sind sie, indem sie sich bedecken, ihre Scham bedecken und sich verhüllen. Und gleichzeitig wurde damit eben zum Ausdruck gebracht, die Frauen, die sich nicht verhüllen und bedecken, stehen sexuell zur Verfügung. Das heißt, jede Frau, die nicht verhüllt war, konnte von den Männern auf offener Straße schon fast vergewaltigt werden, sexuell belästigt werden. Das war kein Problem. Insofern übertragen jetzt hier ins 21. Jahrhundert auch auf den Iran, wird den Frauen gesagt, und das ist das einzige Motiv, warum Frauen Kopftücher tragen sollen. Da können andere noch so viel reininterpretieren und in diesen Hijabi-Videos auf Instagram als Influencerin können sich noch so sehr feiern als Freiheit unter dem Kopftuch. Das einzige Motiv für das Kopftuch bezieht sich auf die Frau als Sexualobjekt und der Mann, der davor geschützt werden muss, dass die Frauen gereizt werden. Und deshalb ist das Kopftuch dort im Iran oder das Thema Kopftuch im Iran auch so wichtig und auch für uns in der restlichen Welt so wichtig, da genau hinzuschauen, was passiert, wenn eine Gesellschaft alle Frauen sexualisiert und die Frauen zwingt, sich zu verhüllen. Dann bleiben wir stecken in diesem Bild, dass der Körper der Frauen 100% sich sexualisiert ist und der Mann niemals eine Chance hat, sich von diesem Trieb zu befreien, dass er jede Frau, die keine Verschleierung trägt, auch vergewaltigen darf und vergewaltigen kann und begrapschen darf, weil die Frau das zulassen muss, weil sie dann eine unfreie Frau ist, eine Frau ist, die als Freiwild gilt.
Sexuelle Gewalt spielt im Iran auch eine Rolle gegenüber Frauen in Gefängnissen, auch gegenüber minderjährigen Frauen. Das ist ja auch quasi eine Art politisches Druckmittel, das angewandt wird.
Ja, nun, wir wissen ja, dass das Heiratsalter im Iran, so viel ich weiß, 9 Jahre beträgt. Das heißt, ab 9 dürfen Kinder geheiratet werden. Also es ist schon eine perverse Situation, die da existiert, ja, dass Frauen Männern erlaubt, Kinder zu heiraten und dass eine Gesellschaft darauf basiert, dass Frauen ab Periode oder eben ab dem Alter von 9 Jahren bescheinigt wird, du bist jetzt eine Frau und ein Mann darf dich heiraten und ein Mann darf dich sexuell benutzen und über die Sexualität wird Gewalt ausgeübt. Ja, und die sexualisierte Gewalt ist nicht weniger dadurch, dass Frauen verschleiert werden. Das ist auch nochmal ein Aspekt, den wir im Iran sehen. Das können iranische Frauen zuhauf berichten, dass mit der Verschleierung nicht einhergeht oder automatisch gegangen ist, dass sexuelle Belästigung, Vergewaltigung im Iran weniger stattfinden oder in Afghanistan, auch in anderen islamischen Ländern, sondern im Gegenteil sogar eine Steigerung festzustellen ist, weil Sexualität tabuisiert wird, die allermeisten Männer eben auch keine Chance haben oder Gelegenheiten, in ein normales Geschlechterverhältnis zu treten. Das heißt, als Teenager sich zu verlieben, Erfahrungen zu sammeln oder als junge Menschen auch Erfahrungen zu sammeln und auch einen normalen Umgang mit dem anderen Geschlecht zu lernen und zu pflegen. All das kann nicht passieren, wenn ich eben diese Geschlechterapartheit praktiziere, wenn ich die Geschlechter so derart trenne, dass sie gar keinen entspannten, normalen Umgang miteinander finden. Es ist immer eine gewisse Sittsamkeit als Thema da. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber es ist immer so eine Argumentation. Frauen sollen sich sittsam kleiden. Sie sollen sich bescheiden und zurückhaltend kleiden. Auch das ist alles vorgeschoben. Was bedeutet denn Sittsamkeit in diesem Fall? Das bedeutet, dass Frauen auch im Hochsommer komplett verschleiert sind, ja, und dass sie kaum Luft zum Atmen bekommen. Aber die Sittsamkeit ist angeblich dadurch geschützt. Aber nein, im Gegenteil, die Frau ist ja das weibliche Geschlecht. Die Frauen sind insgesamt als ganze Gesellschaft ja sexualisiert dadurch, dass sie verhüllt werden und markiert werden.
Wenn wir jetzt darauf schauen, dass das Kopftuch eigentlich eher ein politisches Symbol ist und eben nicht primär eine religiöse Praxis. Wie blicken Sie dann auf die ganzen westlichen Debatten, um die es dann hier im Westen oft geht? Da wird das Kopftuch oder der Hijab, wie Sie gerade schon gesagt haben, oft auch als Empowerment gefeiert. Da gibt es Influencerinnen, die das im Internet auf TikTok bewerben. Man hat ja auch das Gefühl, wenn man sich kritisch dazu äußert, ist man direkt auch wieder islamfeindlich, obwohl es gegebenenfalls eher um Islamismus geht.
Also du kannst dir sicher vorstellen, dass es für mich grauenhaft ist, mir all das anzuhören, denn am Ende des Tages ist das für mich Verrat, Verrat an der Frauenbewegung, auch in den islamischen Ländern, Verrat überhaupt an Frauensolidarität, weil westliche Frauen für sich in Anspruch genommen haben und nehmen, sich zu befreien von Kleiderordnungen, die ihnen zugewiesen wurden. Da muss man einfach mal googeln und sich die Frage stellen, wie war die Damenmode in Europa, in den westlichen Ländern im 19., 20. Jahrhundert. Die Frauen haben sich befreit von Korsett, von langen Kleidern, von Hüten auf dem Kopf. Und auch die Verschleierung des Kopftuchs, es ist ja keine islamische Erfindung. Das ist eine vorislamische Kleiderordnung, um Frauen eben zu kontrollieren, um ihren Körper zu kontrollieren. Jüdische Frauen, christliche Frauen haben es getragen und tragen es nach wie vor. Und insofern ist es gar keine religiöse Regel, sondern eine Regel, was die Gesellschaft anbelangt insgesamt, die damals im 7. Jahrhundert eben in freie und unfreie Frauen die Menschen eingeteilt hat. Und dann im Übrigen nochmal ergänzend, der Islam kennt keine Symbolik, das heißt, es gibt gar keine Symbole in der Religion, also kann das auch kein religiöses Symbol sein, also nicht, es geht hier nicht um die Zugehörigkeit zum Islam. All das erklären uns westliche Frauen, Feministinnen sogar, und ich bin ganz entsetzt und erzürnt auch darüber, oftmals wütend, dass mir teilweise Atheistinnen, ja, linke, liberale, ja, grüne, den Islam erklären und meine Religion mir immer wieder so nahe bringen wollen, ja, dass ich doch einfach verstehen möge, dass in diesem Kopftuch doch oder unter dem Kopftuch ganz viel Freiheit stecken würde, ganz viel Empowerment stecken würde und dass das starke, tolle Frauen seien, die studieren Jura, Medizin, sie sind Journalistinnen und IT-Expertinnen, studieren Mathe und Physik, all das. Aber es überzeugt mich nicht nur, dass es mich nicht überzeugt, es ärgert mich und macht mich wirklich wütend, weil da ganz einfach unterstellt wird, als ob jede Frau, die reaktionär sich einer Kleiderordnung unterwirft, gleichzeitig eine dumme Frau ist. Also auch im Grunde genommen sind diese Leute selber Rassisten, obwohl sie oder islamfeindlich, obwohl sie mir das immer wieder vorwerfen. Also ganz absurd ist dann, dass mir vorgeworfen wird, ich bin islamophob, wenn ich gegen diese Hijabi-Bewegungen rede. Und die vielen westlichen, liberalen, feministischen Frauen, die da mitmachen und diesen Kopftuch-Islam verteidigen, wie gesagt, vergessen ihre eigene Vergangenheit und gönnen uns nicht den Kampf gegen die Sexualisierung unserer Körper, weil wir Muslime sind, oder gönnen eben auch den muslimischen Frauen den Freiheitskampf nicht. Also sie unterstützen nicht den Freiheitskampf der Iranerinnen, ja, zum Beispiel der Perserinnen, Jinjian Azadi, Frau leben Freiheit, sondern sie unterstützen am Ende des Tages den Kopftuch-Islam, den Hijab-Islam und feiern ihn als Befreiung und ignorieren sie, blenden total aus, dass im Iran Frauen getötet werden, vergewaltigt, in den Gefängnissen werden, brutalst, ja, behandelt werden, weil sie das Kopftuch nicht tragen wollen. Also ich habe keine starke feministische linke Bewegung hier gesehen, die sich so dermaßen engagiert für den Kampf dieser Frauen, wie sie es gerade für das Kopftuch tun. Das sehen wir ja gerade an der Grünen Partei mit diesem 24-Punkte-Paket. Sie haben sich etwas überlegt, also auch so schön klingende Dinge wie, wir wollen Imam-Ausbildungen, liberalen Islam unterstützen und so weiter. Aber am Ende des Tages ist das alles Show, sind das alles Scheinargumente. Ihr Hauptthema und Kern dieser Forderung ist, dass sie Frauen mit Kopftüchern in allen Bereichen der Gesellschaft wollen, als Lehrerin, Polizistin, Juristin. Das heißt, das ist das vorderste Interesse, was sie durchsetzen wollen. und packen das jetzt in einen Rahmen, in einen pseudoliberalen, aufgeklärten Rahmen von Islam und Vielfalt, was einfach gelogen ist, ist vorgeschoben. Das sind alles Schutzbehauptungen. Ich sage das, ich behaupte das, weil wenn man sich die Geschichte der Grünen und deren Auftreten der letzten 20 Jahre anschaut, hätten sie sich ja schon lange für die Vielfalt im Islam einsetzen können. Dazu gehört, dass Lehrerinnen kein Kopftuch tragen. Dazu gehört, dass auch Muslime Alkohol trinken, dass es schwule und lesbische Muslime gibt. Also, und dazu gehört eben auch, dass eine Muslimin einen Nicht-Muslim heiraten kann und glücklich sind. Also all diese Themen hätten die Grünen ja auch schon lange auf die Agenda bringen können, auf die Tagesordnung im Bundestag, haben sie nicht gemacht. Jetzt, wo sie sich gerade ganz stark machen für die Hijabis, tischt man uns plötzlich so ein 24-Punkte-Paket auf. Also ich kann da nur sagen, sehr salopp formuliert, Nachtigalli gehört dir trapsen. Da ist eine klare Agenda.
Insbesondere auch, wenn man sich im Iran die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung anschaut, ist es ja eigentlich vermessen, hier zu sagen, das Kopftuch steht für Freiheit, da gehen Frauen auf die Straße, die quasi auch erschossen werden, verschleppt werden. Wo steht diese Bewegung aktuell gerade? Auch anhand der Proteste, die es jetzt gab, die ja niedergeschlagen wurden.
Wenn man diese Frauen im Iran und auch die Männer, die ja dafür kämpfen, dass ihre Frauen nicht mehr verschleiert werden. Also selbstverständlich gehört zur Wahrheit, dass es immer eben diese Gruppe der orthodoxen Frauen gibt, die für die Verschleierung kämpfen. Also insofern sollten sich mal all diese Hijabi-Influencerinnen und vor allem auch die Grünen jetzt mal positionieren. Wenn sie in den Iran blicken, sehen sie, welche Idee hinter dem Kopftuch steckt und welche Frauen, welche Sorte, ja, welche Ideologie hinter diesem Kopftuch steckt. Und sie, wenn sie hier das Kopftuch unterstützen, also welches Lager sie dabei unterstützen, das sieht man klar und deutlich. Insofern ist der Iran eigentlich tatsächlich ein Lackmustest und ein Beispiel dafür, dass aus dem Westen nämlich so stark die Unterstützung kommt für die Frau-Leben-Freiheit. Und die Frau-Leben-Freiheit hat dazu geführt, unter anderem, dass es eben ab Januar den Versuch der zigsten Revolution gab gegen die Mullahs und wir jetzt da diesen Krieg erleben. Wo steht jetzt die Bewegung? Sie sind verzweifelt zu Hause und hoffen auf die Befreiung durch den Rest der Welt. Also ich, im Grunde genommen würde ich jetzt erwarten, in dieser Situation nicht Werbung für das Kopftuch und für den Hijab zu machen, sondern im Gegenteil, sich Schulter an Schulter mit den Menschen zu verbünden, die sich dafür einsetzen, dass die Menschenrechte universell sind und dass der Iran beispielhaft dafür befreit wird von dem Zwang zur Verschleierung und das aufgehört werden muss, auch hier in Deutschland, für das Kopftuch der Lehrerin, der Polizistin und der Richterin zu kämpfen, stattdessen hier auch das als Unterdrückungssymbol zu sehen und zu sagen, okay, Frauen, die sehr religiös sind, die unbedingt auch so orthodox religiös sein wollen, können das privat gerne machen, aber das gehört nicht dahin, wo der Staat repräsentiert wird, in den öffentlichen Raum, wo der Staat Position bezieht, ob er es will oder nicht, indem er das zulässt.
Welche Mechanismen reproduzieren wir, wenn wir das in dieser Öffentlichkeit und auch in diesem Rahmen zulassen? Also wir unterstützen ja zum einen auf jeden Fall nicht die iranische Frauenbewegung, auch für muslimische Frauen in Europa.
Also durch die Art und Weise, wie sich der Westen teilweise eben zu den Hijabis und zum Kopftuch Islam verhält, unterstützen sie patriarchale Strukturen, archaisch-patriarchale Strukturen, die in den Frauen minderwertige Wesen sieht. Also da können sich die Hijabis noch so toll schminken und noch so toll in den sozialen Medien darstellen und da können sie noch so viel studieren. Am Ende des Tages akzeptieren sie das Bild des patriarchalen Denkens, dass eine Frau mit ihrem ganzen Körper für den Mann ein Sexualobjekt ist. Und das wird da immer wieder reproduziert, immer wieder wird erzählt, ja, aber, ja, es geht um Sittsamkeit. Und indem gesagt wird, ja, aber es ist ihre freie Entscheidung, das ist ihre Religion, wird gelogen. Also es wird ganz bewusst gelogen, dass es die religiöse Überzeugung einfach nur ist und man akzeptiert dann da den freien Willen und spricht nicht weiter. Ich nenne das Lüge deshalb, weil man das Motiv unterdrückt, das Motiv leugnet. Warum innerhalb dieser muslimischen Gemeinschaft oder im Islam Menschen der Ansicht sind, dass eine Frau verhüllt sein muss? Man unterdrückt dieses Motiv und verschleiert es, kann man ein Wortspiel machen, man verschleiert es und man leugnet die Motivation. Insofern ist auch dieses 24-Punkte-Paket eine Verschleierung der eigentlichen Motive der Grünen. Sie wollen einen Kopftuch-Islam unterstützen.
Ein weiteres wichtiges Beispiel findet sich gerade in Afghanistan. Seitdem die Taliban an der Regierung sind, ist ja eigentlich die Geschlechterapartheid nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben worden. Wie können Sie denn gerade die Situation von Frauen unter den Taliban beschreiben?
Ja, also gerade die Länder Afghanistan und Pakistan sind gerade die beiden Länder, ich gucke natürlich auch auf die anderen vielen islamischen Länder, aber diese beiden Länder bewegen mich emotional extrem. Also immer wenn ich irgendeinen Beitrag sehe, und das ist fast täglich, ja, weine ich. Also ich kann wirklich nicht, ich bin immer den Tränen nahe, ich kann es kaum aushalten. Es ist so nicht auszuhalten, im Grunde genommen, was da jetzt gerade in Afghanistan passiert, was die Taliban gemacht haben. Das allererste, was sie gemacht haben, ist ja, die Frauen unter die Burka zu stecken und die Burka-Pflicht einzuführen, die Frauen von Bildung auch fernzuhalten, die Mädchen von Bildung fernzuhalten. Und genau das sollte doch für alle im Westen deutlich machen und noch viel klarer sein, dass die Verschleierung der Frau eine ganz bestimmte politische Ideologie verfolgt, nämlich das totale Herrschaftssystem der Männer, eine Ideologie der totalen des totalitären Herrschaftssystems und insofern Religion ein politisches System ist für diese Leute. Also sie schieben die Religion vor, aber es handelt sich hier um einen politischen Islam, der nichts mit Spiritualität, der nichts mit der Religion als friedensstiftende Überzeugung, friedensstiftende Wegweisung gilt, sondern als politisches System.
Wo überschneiden sich denn die Systeme dieser islamistischen Systeme, zum Beispiel vom Iran und jener unter den Taliban? Da lassen sich ja vielleicht diese ganzen Feinheiten, die du da gerade beschreibst, schon verdeutlichen oder besser beschreiben.
Auch wenn die Taliban, also wenn im Taliban Afghanistan, die Taliban selbst und die Schiiten im Iran unterschiedlichste Interpretationen und unterschiedlichste Praktiken, Traditionen des Islam akzeptieren und sich im Grunde genommen auch als Muslime nicht grün sind, also als Muslime nicht akzeptieren gegenseitig. Wir haben ja diese ganzen Kämpfe von Marokko bis Indonesien unter den vielen verschiedenen Rechtsschulen und den Interpretationen, Auslegungen und einzelnen Sekten teilweise im Islam, dass Muslime und Muslime sich gegenseitig töten aufgrund der Interpretation des anderen. Also da erleben wir theologisch oder ideologisch sehr viele feine Unterschiede. Aber wenn es darum geht, die Geschlechterverhältnisse zu klären, und genau das wird ja deutlich, wenn es darum geht, Frauen zu unterdrücken, zu diskriminieren und aus dem Leben verschwinden zu lassen, dann sind sich alle einig. Wie mache ich das? Ich kontrolliere den Körper der Frau. Ich verhülle sie. Ich entziehe ihr Bildung. Sie darf keine wirtschaftliche Unabhängigkeit haben. Wir entscheiden darüber, wen sie heiratet und wann sie heiratet. Und wir entscheiden darüber, ob sie Kinder bekommt oder nicht bekommt. Also das ist die Orthodoxie, die wir auch aus anderen Religionen kennen, um das hier auch nochmal zu unterstreichen. Also es wird uns ja oft unterstellt, dass wir dann den Islam komplett verteufeln und nicht sehen, dass in anderen Religionen genauso viel Frauendiskriminierung und Unterdrückung stattfindet. Weit gefehlt. Das wissen wir ja. Genau weil wir das wissen und weil wir auch darum kämpfen, dass wir innerhalb des Islams so in der Diversität gesehen werden, verzweifle ich ja an sehr vielen Feministinnen. Also schaut doch mal, wie in den sogenannten westlichen Ländern im Westen darum gekämpft wurde, dass Frauen sich befreien vor religiösem Diktat, vor religiöser Sittsamkeit. Man hat sich befreit aus Orthodoxie, von der katholischen Kirche, von Protestanten und von auch orthodoxen Juden. Man hat sich befreit aus den Vorgaben der Mehrheit der patriarchal strukturierten religiösen Ideologien und erfreut sich an der Säkularität, an Laizität, man erfreut sich an Aufklärung. Aber sobald es um den Islam geht, werden all diese ganzen Errungenschaften der Aufklärung und der Bürgerbefreiungsbewegung, der Frauenbewegung vergessen. Es wird auch ignoriert, komplett ignoriert, dass in der gesamten islamischen Welt Frauenrechtler und Frauenrechtlerinnen denselben Kampf ausstehen, wie es Frauenrechtlerinnen und Frauenrechtler im Rest der Welt getan haben. Egal welche Religion, welche Kultur, wir haben es mit denselben Themen zu tun. Es geht um Freiheit und individuelle Selbstbestimmung. Um die Würde des einzelnen Menschen.
Wie würdest du denn die Rolle von westlichen Regierungen beschreiben, insbesondere wenn es jetzt um Frauen in Afghanistan oder den Iran geht? Wird das ernst genommen oder ist das eigentlich was, worüber hier wir gar nicht sprechen in der Politik?
Es wird gar nicht in der Politik wirklich darüber gesprochen, welche Agenda verfolgt wird, welche Idee verfolgt wird. Was wollte man eigentlich in Afghanistan? Es wurde immer gesagt und behauptet, man will die Frauen befreien. Und jetzt sehen wir, dass es den Frauen noch viel schlechter geht, als die Alliierten da waren. Und jetzt aktuell geht es ja genauso im Iran, dass es darum geht, das Volk zu befreien. Also die westliche Politik hat bis jetzt ja nun fast 50 Jahre eben mit dem Iran oder über 50 Jahre auch schon vor der sogenannten islamischen Revolution, allein dieses Wort ist schon Verkehr, ja, also es verkehrt für mich in meinem Kopf, ja, islamische Revolution. So, auch davor haben die westlichen Länder ja leider Gottes nicht viel dazu beigetragen und auch nicht vehement auch in der Zusammenarbeit mit diesen Ländern auf Menschenrechte gepocht und darauf bestanden, dass bestimmte Standards eingehalten werden, wenn man Geschäfte macht miteinander oder auch rechtzeitig eingegriffen, wenn sie gemerkt haben, dass dort auf tiefstem, niedrigstem Niveau das eigene Volk massakriert und misshandelt wird. Also da haben die westlichen Länder einfach im Interesse der eigentlichen wirtschaftlichen Interessen weggeschaut. Und aktuell sage ich dasselbe im Grunde genommen zu dem Krieg. Ich bin tatsächlich den USA und auch Israel sehr dankbar dafür, dass sie jetzt diesen Krieg begonnen haben. Auch wenn sie ganz andere Motive haben, eventuell und mit Sicherheit sogar und auch andere Ziele verfolgen, hoffe ich als Frauenrechterin und Menschenrechterin und als ein Mensch, der sich solidarisiert mit den Frauen und Männern in Iran und in Afghanistan, dass sie die Freiheiten erlangen, die wir hier genießen. Es ist nicht ein Patent des Westens. Also ich wünsche mir, dass diese Menschen endlich befreit werden von diesem Terrorregime und von dieser Brutalität und der Gewalt. Wäre sie nicht da, würden wir eine wunderbare Region im Nahen Osten erleben. Und die westlichen Länder bedienen das schon seit Jahrzehnten. Sie sind Teil des Problems. Und ich hoffe, dass sie aktuell und in Zukunft eher Teil der Lösung werden. Aber bisher waren sie immer Teil des Problems. Sie haben es akzeptiert und hingenommen.
Wie würdest du denn gerade die Abschiebepolitik, insbesondere nach Afghanistan, beurteilen?
Ich denke, dass wir in den Medien nicht wirklich alles das abgebildet sehen, was wirklich passiert. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die Abschiebepolitik so funktioniert, wie uns versprochen wird. Und ich denke mal, dass Deutschland überhaupt gar nicht in der Lage ist, die Radikalen und die Extremisten wirklich auszumachen. Inzwischen haben sich insbesondere die Afghanen, die als unbegleitete Minderjährige gekommen sind und sich radikalisieren an Schulen, das erleben wir ja als Bildungseinrichtung, dass die noch gar nicht auf der Agenda der Politik sich befinden. Die haben hier Deutsch gelernt, machen Abitur oder sind sogar schon in Ausbildungsberufen gewesen und arbeiten jetzt fleißig, sind aber von ihrer Gesinnung her komplett hinter Taliban-Afghanistan, laufen auf Demonstrationen mit und rufen nach Kalifat und Scharia. Also ich habe das Gefühl, dass unsere Regierung das überhaupt nicht im Griff hat, also komplett nicht. Es sind gute Absichten, die in Sonntagsreden, ähnlichen Beiträgen immer wieder geholt werden.
Ja, gefährdet es nicht auch afghanische Frauen, die hier sind und Schutz gesucht haben?
Es gefährdet die afghanischen Frauen, es gefährdet die afghanischen Männer, die in der Demokratie und freien Gesellschaft leben wollen. Und wir wissen das von geflüchteten Unterkünften. Wir wissen das aus den Erzählungen von den Frauen und Männern, die in den Einrichtungen konfrontiert sind mit den Extremisten. Wir wissen, dass es dort Konflikte gibt. Wir wissen, dass immer wieder es zu Vorfällen kommt, dass diese radikalen Afghanen, aber auch andere Islamisten aus anderen Ländern, muslimische Menschen angreifen, ihnen Vorwürfe machen, dass sie keine richtigen Muslime sind, dass sie aufhören sollen, sich dem Westen anzunähern, dass sie Kopftücher tragen sollen. Also es gibt Berichte von syrischen Frauen, afghanischen Frauen, die das Kopftuch nicht tragen und hier abgelegt haben und Vorwürfen ausgesetzt sind, warum sie sich nicht verschleiern. Auch das ist zum Beispiel etwas, was fehlt in der öffentlichen Debatte, dass Musliminnen, die sowohl in den Heimatländern, in Syrien oder auch in vor Taliban Afghanistan keine Kopftücher getragen haben, dass sie plötzlich hier in Deutschland gezwungen werden, sich zu verschleiern und dass in dieser ganzen Pro-Kopftuch-Islam-Bewegung das überhaupt nicht thematisiert wird. Dass man plötzlich hier in der freien Gesellschaft in Deutschland mit noch mehr Radikalisierung und Islamismus konfrontiert ist, als man das in dem Heimatland der Fall war.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Feminismus blicken, auf die Bewegung des Feminismus, da pocht man ja immer so ein bisschen drauf, dass man natürlich solidarisch mit Frauen im Iran und Afghanistan sein will. Da hat man aber ganz oft irgendwelche Ängste, dass man sich antimuslimisch, rassistisch äußert. Vielleicht kannst du auch einen Ratschlag geben, wobei man quasi auch schon feststellt, dass man selbst nicht rassistisch agiert. Also vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Was ist eigentlich antimuslimischer Rassismus und was ist eine Solidarität mit Frauen im Iran und Afghanistan?
Zunächst möchte ich dir sagen, dass ich diesen Begriff nicht akzeptiere. Ich verwende ihn auch nicht. Es gibt Muslimfeindlichkeit, Islamfeindlichkeit, aber antimuslimischer Rassismus existiert nicht in meinem Kopf, in der Logik, denn meine Religion ist keine Rasse. Ja, also was ist denn jetzt dann die Rasse des Islam? Also ist es schwarz, ist es weiß, hat es große Augen, kleine Augen, Mandelaugen, sind die Haare in welcher Farbe, Physiognomie des Moslems? Also welche Rasse soll das denn sein? Also und die Religion gleichzusetzen, also die Religionsfeindlichkeit gewisser Menschen oder Islamfeindlichkeit gewisser Menschen gleichzusetzen wie den Hass gegen eine Rasse, das führt auch meiner Ansicht nach auch ganz einfach von der Terminologie her oder auch vom Inhalt her nicht auf den richtigen Weg. Ich denke, hier ist auch schon wieder ein Wort kreiert worden, wie Islamophobie, eben ein Wort kreiert worden, um Kritik tot zu machen und zu verhindern. Wenn sogar eine Person wie ich, die eine liberale Moschee eröffnet hat, die sie seit 9 Jahren leitet, als islamfeindlich oder rassistisch bezeichnet wird, dann sehen wir doch, wo die Debatte angelangt ist, schon länger. Und ich kann nur sagen, an Absurdität kann das gar nicht mehr gewinnen. Deshalb empfehle ich allen Menschen einfach, sich ihres eigenen inneren Kompasses zu besinnen und die Frage zu stellen, also was sind denn meine Motive, warum ich etwas mache? Darum geht das mir. Und ich kann wirklich nur den Rat geben, wenn es dann um Freiheiten geht, auch um Religionsfreiheit, dann schauen wir einfach mal ins Grundgesetz. Religionsfreiheit bedeutet positive und negative Religionsfreiheit und dann kann man abklopfen, ob diese Leute, die unterstützt werden mit ihrem Kopftuch Islam und ihrer Orthodoxie, ob sie tatsächlich selber die Religionsfreiheit auch anderer akzeptieren. Also ich zum Beispiel bin eben genau von diesen Leuten betroffen, die dauernd auf die Straße gehen und schreien, der Islam ist Freiheit, der Islam ist das und jenes und auch diese antimuslimische Rassismus-Geschichte, die das vorantreibt. Das sind alles Menschen, die gerade unsere Moschee oder auch die Art und Weise, wie liberale Muslime leben, ablehnen. Das heißt, die Religionsfreiheit innerhalb der eigenen muslimischen Community nicht akzeptieren, andere als Nicht-Muslime und Ungläubige bezeichnen und Menschen, die nicht an Gott glauben, gar nicht akzeptieren, also als eben Ungläubige und sagen, die haben gar kein Lebensrecht. Ja, also wir haben ein viel komplexeres Problem und so klopfe ich das eben ab oder so argumentiere ich und diese Debatten sollten wir viel, viel mehr führen. Wir haben jetzt mit dem Bildungswerk und der Moschee eine Akzeptanzkampagne gestartet, Vielfalt im Islam. Und das ist sehr interessant. All das, was ich gerade beschrieben habe, erleben wir in den sozialen Medien auch als Reaktion. Also wir machen im Grunde genommen jetzt einen Lackmustest und man kann sehen, dass die Bilder, die wir dort verbreiten, nämlich dass Muslime durchaus Alkohol trinken, interreligiös verheiratet sein können, eine Lehrerin kein Kopftuch trägt und ein schwules Paar eben glücklich sein kann und muslimisch, ja, also muslimisch glücklich sein kann. Wir bekommen Reaktionen auf diese Vielfalt und dann, wie zum Beispiel, das gibt es nicht, das ist nicht erlaubt, der Islam erlaubt das nicht. Also diese Vehemenz, die da kommt von den Ideologen und dem politischen Islam, sollte all diesen verblendeten und verstrahlten Menschen meiner Ansicht nach doch die Augen öffnen, dass sie sehen, dass sie hier tatsächlich reaktionäre Menschen unterstützen und Solidarität üben mit einem politischen Islam, mit einem Islamismus, der unsere offene Zivilgesellschaft, den Rechtsstaat nicht akzeptiert, die Demokratie nicht akzeptiert. Insofern ist mein Rat wirklich, beginnt mit Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dann sage ich, solange auf dieser Welt eine einzige Frau, ein einziger Mann, eine einzige Person, egal welche geschlechtliche Identität sie hat, von anderen Menschen diskriminiert und unterdrückt wird, denn die Menschenrechte gelten für jeden Einzelnen, auch das Grundgesetz, wir kommen nicht aus der Stammeskultur, ja, es ist kein Stammesrecht. Solange das der Fall ist, werde ich mich immer solidarisieren mit den Personen, die gegen das Kopftuch kämpfen, die gegen die religiösen Traditionen und Praktiken kämpfen, die uns unsere Freiheiten nehmen. Das ist mein Ratschlag an alle anderen. Steht einfach dazu und lasst euch nicht unterstellen, dass ihr Rassisten seid oder Islamfeinde seid. Nur weil andere das sagen, ist man das noch lange nicht.
Ja, vielen Dank für diese sehr klare Einordnung auch bezüglich der Begrifflichkeiten. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit uns gesprochen hast. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, teilen Sie das Gespräch in den sozialen Medien. Und weitere Analysen, Hintergründe und Gespräche gibt es regelmäßig beim MENA-Watch. Mein Name ist Jasmina Remy. Bis zum nächsten MENA-Talk.
MENA-Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.